Deutschlandfunk Kultur Tonart.
Heute startet in Berlin wieder das Popkulturfestival. Bis zum Freitag gibt es in der Kulturbrauerei Konzerte, Lesungen, Filme und Gespräche. Neue Trends und natürlich auch viel neue Musik aus dem Bereich der Popkultur werden präsentiert. Ein wichtiges Thema, die Nachwuchsförderung. Es gibt etliche Panels für angehende junge Musikerinnen und Musiker, die sich da Ratschläge in Sachen Stimmbildung, Selbstvermarktung und holen können. Zum Beispiel heute auch auf einem Panel, da geht es um ein ganz wichtiges Thema, Musikrecht. Nämlich, worauf muss man als angehender Musiker achten? Darüber möchte ich jetzt sprechen mit dem Anwalt Tilman Winterling, der auf diesem Panel auch sein wird. Herr Winterling, guten Tag, hallo.
Hallo.
Leistungsschutzrecht, GEMA, Bandübernahme, Lizenzierung. Als junger Musiker, der eigentlich nur seine Songs spielen möchte, raucht einem, wenn man da sowas liest, schnell der Kopf. Fangen wir vielleicht mal ganz klein an. Was raten Sie den jungen Musikern, auf was müssen die als allererstes achten?
Ja, also tatsächlich ist das auch der Start meines Vortrags. Am wichtigsten ist, man verliert erstmal nicht den Kopf. Denn es sind so viele Akteure, dass man immer Gefahr läuft, irgendwie im Trubel die Sicht zu verlieren. Deswegen, man konzentriert sich am besten erstmal auf seine Musik und holt sich dann kompetenten Rat ein, der einem am besten einmal alles erklärt, was man wissen muss.
Was sind denn so die häufigsten Anfangsfehler bei jungen Musikerinnen und Musikern, die Sie beobachten?
Tatsächlich ist es erstmal eine gewisse Unbedarftheit, die für die Musik natürlich super ist, im rechtlichen Verkehr häufig nicht. Das heißt, wenn ich also loslaufe und habe noch überhaupt keine Veröffentlichung und bisher auch keinen Partner, der sich auskennt an meiner Seite, was ja früher immer klassischerweise das Label war, was eben nicht nur die Werbung und das Pressen von Platten anging, sondern auch im rechtlichen Bereich als Partner an der Seite war, dann laufe ich natürlich schnell in Fallen rein, die dann auch rechtlicher Natur sein können, wie zum Beispiel, ich bin elektronischer Musiker und denke mir, naja, ich mache einfach aus dem alten 90er-Jahre-Hit jetzt eine Dance-Version und dann flattert die Abmahnung ins Haus.
Nun ist es ja so, Sie haben das Label eben genannt, wenn man jetzt als kleine unbekannte Band dann plötzlich einen Plattenvertrag angeboten bekommt, das ist ja heutzutage schon so eine Art kleiner Lottogewinn. Wie tritt man denn als Band einem Label gegenüber auf?
Tatsächlich, das ist das Schöne an der Branche, wie ich sie kenne und immer wieder neu kennenlerne, tatsächlich auf Augenhöhe. Also ganz viele Leute, die bei Labels arbeiten, sind selber nebenher Musiker, sind sowieso in der Branche und die Branche ist eine ganz kollegiale Branche. Das heißt, man muss jetzt eigentlich keine großen Rücksichten nehmen. Man kann Unsicherheiten in der Regel auch aussprechen und sagen, hier weiß ich nicht genau weiter, das musst du mir mal erklären. Ich glaube, diese Zeiten, in denen junge Musiker wirklich aktiv übers Ohr gehauen werden sollen als Geschäftsstrategie, die sind schon länger zum Glück vorbei.
Und kann man sich das als Musiker, als junger Musiker, wo man ja meistens sowieso kein Geld hat, überhaupt leisten? Das sind, wenn Sie jetzt die Sachen aufzählen, die man beachten muss, ist ja schon ein riesengroßer Bereich, den man im Auge haben muss. Musik will man nebenbei auch noch machen, Konzerte müssen gegeben werden und. Meist haben die kein Geld und müssen sich die Tourneen selbst organisieren. Lohnt es sich da, Rechtsbeistand dann auch, das Geld in den Rechtsbeistand zu stecken?
Also das wäre natürlich geschäftsschädigend, wenn ich was anderes sagen würde. Aber ganz viele wissen natürlich, die beratend in der Branche tätig sind, dass man da Rücksicht nehmen muss. Und dass eben die normalen Stundensätze, die häufig Anwälte im Medienbereich aufrufen, nicht zahlbar sind. Aber dafür gibt es eben natürlich auch Verbände, die sich immer wieder mit jungen Musikern helfen, die an die Hand nehmen und die ersten Schritte erklären. Aber auch ganz viele Anwälte gehen ganz offensiv damit um und machen wie so Starterangebote und sagen, wenn ihr Fragen habt, meldet euch erstmal, wir sprechen darüber, gucken, wie wir euch weiterhelfen können. Und das ist natürlich dann auch immer so ein bisschen die Hoffnung aufs Investment in der Zukunft, wenn man dann also dem kleinen Musiker mal weitergeholfen hat, dass der in 5 Jahren, wenn er den großen Plattendeal hat, wieder zu seinem Anwalt kommt und der Anwalt dann eben den großen Plattendeal verhandeln kann für ihn und dann zahlt sich das am Ende für alle aus.
Die Welt der Kreativen, die wird ja immer digitaler und globaler. Ich kann mir vorstellen, in Zukunft wird es da eher noch komplizierter für junge Kreative. Herr Winterling, wie sehen Sie das?
Ich habe gestern wieder bei Google gelesen, dass Google Leute für seine Rechtsabteilung sucht mit dem Slogan, das Recht des 20. Jahrhunderts würde nicht passen auf die Technologie des 21. Jahrhunderts, was natürlich so plakativ erstmal wunderbar klingt und irgendwie auch ganz eingängig ist. Tatsächlich ist es aber aus meiner Sicht so, dass ganz viele Sachen natürlich einfach weiterhin mit dem Rechtsinstrumentarium, was wir zur Hand haben, gelöst werden können. Und es ist jetzt auch nicht so, dass jetzt zum Beispiel durch das Streaming Plattenfirmen oder andere Verwerter auf einmal vor riesigen Problemen standen, die rechtlicher Natur waren, sondern das waren immer eher organisatorische Fragen, wo natürlich rechtliche Fragen mit reinspielen. Aber ich glaube nicht, dass das tatsächlich etwas ist, wo man sich aus rechtlicher Sicht vorfürchten muss, sondern das sind alles Sachen, auf die kann man sich einstellen, die passieren ja auch nicht von jetzt auf gleich. Ich glaube, das ist keine Gefahr für junge Musiker, sondern die zusätzliche Gefahr ist dabei halt natürlich eher, man hat sehr viel schneller etwas veröffentlicht, man hat sehr viel schneller und ohne vielleicht Zwischenstufen, die vorher gefiltert hätten und gesagt hätten, hier musst du nochmal aufpassen, etwas veröffentlicht und läuft dadurch vielleicht eher in Fallen rein, die man vorher oder früher zu weniger digitalen Zeiten vorher ausgeschaltet hätte.
Herr Winterling, Sie betreuen ja auch Musiker aus dem sogenannten E-Musikbereich. Welche Unterschiede beobachten Sie denn bei den Leuten, die im Popbereich sind, im Vergleich zu Musikern im E-Musikbereich, die in der Klassik eine Karriere starten? Gibt es da Unterschiede auf die rechtlichen Dinge, auf die die achten müssen?
Weniger tatsächlich, denn quasi das Recht an Musik ist eigentlich immer dasselbe, egal wie der Inhalt ist. Es gibt aber natürlich organisatorisch ganz große Unterschiede, weil zum Beispiel in der E-Musik das Streaming viel weniger angekommen ist bisher, was natürlich auch an dem Alter der Hörer liegt und auch quasi an der digitalen Affinität der Hörer, die da noch nicht so ausgeprägt ist. Inhaltlich ist das eigentlich alles relativ nah beieinander, nur die Konstrukte sind dann immer wieder anders und das muss man natürlich auch sagen, das ist weiterhin so, abgesehen von den großen Klassikstars wie Ann-Sophie Mutter und anderen, ist im Klassikbereich natürlich sehr viel weniger Geld.
Vielen Dank an Tilman Winterling. Der Anwalt berät junge Kreative in rechtlichen Fragen beim Berufseinstieg. Und wenn Sie sich informieren wollen, heute gibt es dazu ein Panel auf dem Popkulturfestival in der Kulturbrauerei in Berlin. Danke für die Einschätzung, Tilman Winterling.
Sehr gerne.